Herzlich willkommen zu So geht Brandschutz, der Podcast, der dir zeigt, worauf du beim Brandschutz wirklich achten musst. Denn es reicht, dass du Feuer und Flamme für dein Projekt bist. Und hier ist der Mann, der dich vor teuren Schäden bewahren kann, Joachim Müller.
Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz. Und wenn du mit mir auf LinkedIn noch nicht vernetzt bist, dann tu das, weil dann hast du nämlich, na gut, das hast du auch unabhängig von der Vernetzung mit mir, aber dann kannst du mal bei mir im Feed nachschauen, da wirst du früher oder später einen Post von mir finden, wo es darum ging, dass ich gesagt habe oder geschrieben habe mit dem Bild von diesem Holzhammer hier im Vordergrund, dass ich den Hype um den Holzbau einfach nicht verstehe. Und da gab es jede Menge sinnvolle und jede Menge sinnlose gab es nicht, aber es gab einige Kommentare zu diesem LinkedIn-Post, die einfach aus irgendeiner Richtung gekommen sind, wo ich mir so denke, also entweder du hast den Post nicht richtig gelesen oder du bist einfach so aus verschiedensten Gründen schon mit Scheuklappen versehen, dass es einfach besser nicht mehr geht. Auf jeden Fall will ich jetzt die Gelegenheit hier dazu nutzen, über dieses Video bzw. über diese Podcast-Folge auf dieses Thema Hype um den Holzbau nochmal ein bisschen näher einzugehen. Ich hatte in dem LinkedIn-Post geschrieben, dass ich es einfach nicht verstehen kann, dass man sich jahrzehntelang darum bemüht hat, die brennbaren Baustoffe aus verschiedensten Bauteilen und aus verschiedensten Gebäudeklassen so weit wie möglich, nein, so weit wie möglich stimmt nicht, aber so weit wie nötig zurückzudrängen bzw. deren Verwendung einzuschränken. Das war die Vergangenheit. Und zum jetzigen Zeitpunkt, wenn man sich, egal welche Fachzeitschrift man sich anschaut, egal ob man auf Facebook oder auf LinkedIn oder sonst wo unterwegs ist, auch wenn man sich die klassischen Medien so anschaut, man hat den Eindruck, okay, das Rad ist erfunden, das Feuer ist erfunden, aber hey, wir haben das Holz erfunden und jetzt muss unbedingt alles mit Holz gebaut werden und wir versuchen wirklich krampfhaft den Baustoff Holz, also ich lege jetzt mal den Hammer zur Seite, ist einfach nur, soll keine Drohgebärde sein, sondern einfach nur den Baustoff nochmal klar machen. Es wird versucht, einem den Baustoff Holz mit dem Holzhammer in den Schädel reinzuhämmern, als wäre das jetzt der super Baustoff, den man jetzt neu erfunden hat. Und durch meine Brandschützerbrille sehe ich das halt einfach kritisch. Ich weiß, es gibt auch jede Menge andere Brandschutzplaner, die einfach auf diesen Holzbauer-Hype aktiv unterwegs sind. Das ist auch vollkommen okay. Das will ich auch gar nicht in irgendeiner Form in Abrede stellen, sondern es geht ja um meine Sicht der Dinge. Das ist der Vorteil bei so einem YouTube-Kanal oder bei einem Podcast. Man kann einfach seine Meinung äußern und muss sich mit entsprechenden Antworten dann natürlich entweder nur im persönlichen Gespräch dann auseinandersetzen oder eben wie auf diesen Posts auf LinkedIn. Aber es ist halt einfach meine Sicht auf die Dinge. Wie gesagt, man hat aus baurechtlicher Sicht in der Vergangenheit versucht, brennbare Baustoffe so weit wie möglich bzw. so weit wie nötig aus verschiedensten Bauteilen herauszuhalten und aus verschiedensten Gebäudeklassen, weil man eben aus Schaden klug geworden ist, weil es Brandereignisse gegeben hat, weil es Verrauchungsereignisse gegeben hat in der Vergangenheit, wo man anhand von den Schäden, egal ob es jetzt Sachschäden oder Personenschäden, gelernt hat. Und dann hat diese Learnings, wie man auf Neudeutsch so schön sagt, diese Learnings haben im Baurecht ihre Verankerung gefunden, indem halt einfach brandschutztechnische Vorschriften sich im Laufe der Zeit so entwickelt haben, um aus den Schadenserfahrungen der Vergangenheit klug zu werden, damit man das in Zukunft eben nicht mehr macht, wenn man das Baurecht einhält. Und jetzt, wie gesagt, für mich habe den Eindruck, als würden einem über die Medien quasi, würde einem der Baustoff Holz als das glorreiche Werk mit dem Holzhammer in den Schädel reingehämmert, als gäbe es keinen Morgen. Ich habe 20 Jahre Berufserfahrung als Tragwerksplaner. Und ich habe schon in meinem Studium, als ich Ferienjob beziehungsweise wie ich es damals Praxissemester gemacht habe, habe ich im Ingenieurbüro gearbeitet und habe auch dort mit dem Baustoff Holz gearbeitet, in der Form, in dem wir zum Beispiel bei irgendwelchen Industriehallen oder anderen Hallen Brettschichtholzbinder eingesetzt haben, Brettschichtholzkonstruktionen gebaut haben. Ich habe eine Riesenbegeisterung fürs Bauen im Bestand gehabt in der Vergangenheit, wo man den Baustoff Holz eingesetzt hat, immer mit Sinn und Zweck und mit Hirn und Verstand. Und selbstverständlich, ich weiß um die Vorteile des Baustoffes Holz. Ich weiß auch um die Vorteile des Baustoffs Stahl und Stahlbeton und Spannbeton. Und selbstverständlich kenne ich auch die Nachteile. Bezogen auf die Standsicherheit, und das war einer von den Kommentaren auf LinkedIn, wo jemand immer wieder zwei- oder dreimal reingehakt hat und versucht hat, quasi das Thema Vorteile vom Stahl beziehungsweise Vorteile vom Holz gegenüber vom Stahl mir klarzumachen. Ja, selbstverständlich weiß ich, dass bei einem Brand eine Stahlkonstruktion sehr schnell in die Knie geht und dass eine Holzkonstruktion dem Feuer sehr, sehr, sehr lange Widerstand bieten kann, je nachdem natürlich, wie diese Bauteile bemessen sind, also welche Abmessungen sie haben. Ich weiß, dass bei vielen Brandereignissen, auch in der Vergangenheit bei Dachstuhlbränden, dass dann zum Schluss das Einzige, was vom Dachstuhl noch übrig war, dann halt die Hauptkonstruktion gewesen ist, mit Sparren, Fetten und Stützen, und der Rest ist in sich zusammengefallen. Und selbstverständlich weiß ich auch, dass eine Industriehalle mit einer reinen Stahlkonstruktion im Brandfall sehr schnell ein absoluter Totalschaden ist, weil der Stahl im Brandfall natürlich nicht viel kann und dann weich wird, sich die Konstruktion verformt und dann die Hütte halt einfach innerhalb kürzester Zeit in sich zusammenfällt, wenn denn die Temperaturen hoch genug sind. Darum sollte es bei dem Post auf LinkedIn ja auch gar nicht gehen. Es geht nicht darum, den Baustoff Holz grundsätzlich in Frage zu stellen. Es geht auch nicht darum, die Behaglichkeit von Wohnungen oder von Büros, die mit Wand- und Deckenflächen aus Holz, das in Frage zu stellen, dass das angenehm ist. Das weiß ich selbst. Ich weiß auch selbst, dass Konstruktionen aus Holz mit einem extrem hohen Vorfertigungsgrad hergestellt werden können. Und wenn dann die Gründung von dem Gebäude steht, dass dann innerhalb kürzester Zeit dann über die Fertigteilkonstruktionen dann das Gebäude hingestellt werden kann. Ist vollkommen klar. Aber, und jetzt kommt das große Aber, diejenigen, die den Holzbau als das glorreiche Medium nach vorne treiben wollen und noch nicht ausreichend sachkundig sind, sondern einfach nur auf dem Hype mit unterwegs sind, weil sie es einfach nicht besser wissen, die haben sich zum Beispiel noch nicht mal die Mühe gemacht, die Holzbaurichtlinie sich genauer anzugucken und sich zu überlegen, was das bedeutet. Die haben sich auch keine Gedanken darüber gemacht, welche Nachteile der Baustoff Holz oder diese Holzkonstruktionen, wenn man denn flächige Bauteile, also Trennwände und Decken aus Holzkonstruktionen herstellen möchte, was das für Nachteile hat, was allein den Schallschutz anbelangt. Und es haben sich, glaube ich, bisher die wenigsten Gedanken darüber gemacht, was passiert denn tatsächlich bei einem mehrgeschossigen Holzbau? Also ich spreche jetzt mal explizit nicht von Gebäudeklasse 1, 2 und 3, sondern mal explizit von Gebäudeklasse 4 oder von Gebäudeklasse 5. Welche Klimmzüge müssen zum einen die Tragwerksplaner machen, um diese Lasten entsprechend nach unten durchzuleiten, wenn es jetzt keine Hybridbauweise ist, also Stahlbetonkonstruktion und Holzkonstruktionen gemischt, sondern wenn es jetzt wirklich eine reine Holzkonstruktion sein soll? Was das für Klimmzüge sind, dass mit zunehmender Anzahl der Geschosse einfach die Konstruktionen, die nach unten die Lasten von oben übernehmen müssen, was da für Klimmzüge gemacht werden müssen, um diese Lasten durchzuleiten. Und worüber sich wahrscheinlich auch noch viele keine Gedanken gemacht haben, weil es einfach noch keine Schadenserfahrungen dazu gibt oder zumindest in mir zum jetzigen Zeitpunkt noch keine bekannt, Was bedeutet es denn, wenn man einen mehrgeschossigen Holzbau hat und es brennt jetzt, also sagen wir mal, es ist ein Wohngebäude, Erdgeschoss, 5 Obergeschosse oder 6 Obergeschosse, alles, was man in der Gebäudeklasse 5 noch hinbekommt, alles, was unterhalb der Hochhausrichtlinie, unterhalb der Hochhausgrenze ist. Was bedeutet es bei so einem Gebäude, wenn es im Erdgeschoss oder in irgendeinem von den Zwischengeschossen zu einem großen Brandereignis kommt? Und die Feuerwehr macht das, was sie soll, sie löscht den Brand und bringt jede Menge Löschwasser zwangsweise in das Gebäude ein. Oder es kommt aus irgendwelchen Gründen zu einem massiven Wasserschaden. Was passiert mit den Verleimungen von irgendwelchen Brettschichtholzkonstruktionen? Wenn die Hütte wieder trocken ist, sind die Verleimungen dann immer noch so stabil und so tragfähig wie im Ursprungszustand? Was passiert mit den Verschraubungen? Was passiert mit Vernagelungen, wenn da so viel Wasser in die Konstruktion eingedrungen ist, dass das Holz im Bereich der Verbindungsmittel entsprechend aufgequollen ist? Was passiert, wenn von diesen Massivdecken ausgehend eine sehr hohe Abbrandrate da war? Also die Holzkonstruktion, die Decke oder irgendeine Wand ist entsprechend durch Feuer beaufschlagt worden. Und das ist ja der Vorteil vom Holz. Durch diesen relativ langsamen Abbrand und durch diese Kohleschicht, die dann da drauf entsteht, wird ja quasi eine Art Feuerwiderstand erzeugt, der die Resttragfähigkeit der Konstruktion entsprechend vor weiterer Brandeinwirkung schützt. Aber was passiert denn, wenn dann das Brandereignis vorbei ist und der Querschnitt ist großflächig geschwächt? Also wir haben das Thema Verleimungen, wir haben das Thema mechanische Verbindungsmittel, Nägel, Schrauben, Dübel. Und wir haben das Thema Abbrand von großflächigen Bauteilen. Was passiert im Sanierungsfall? Was ist dann zu tun? Also ich denke, dass nur weil jetzt bei einem Brand zum Beispiel, es hat im zweiten Obergeschoss gebrannt und das dritte Obergeschoss ist vom Brand gar nicht beaufschlagt worden, aber wenn da sehr viel Wasser in die Konstruktion eingebracht wurde, sowohl in die Geschossdecke als auch in die darunterliegenden, weil ja das Wasser dann irgendwann durchgelaufen ist, dann hat man doch eine dermaßen große Querschnittsschwächung, dass man rein aus statisch konstruktiven Gründen an diese Bauteile ran muss. Also man muss dann ganze Wandquerschnitte in irgendeiner Form entweder komplett ersetzen oder in irgendeiner Form ergänzen. Man muss Deckenquerschnitte in irgendeiner Form ergänzen oder man muss sie ersetzen. Also ich bin da wirklich sehr, sehr skeptisch, dass das im Vergleich zu einer klassischen Massivkonstruktion genauso gut funktioniert, weil halt einfach die Bauteile, die sind kaputt. Die sind halt einfach kaputt. Und wenn man sich vorstellt, dass zuerst der Tragwerksplaner schon mal Probleme hatte bei einer richtigen mehrgeschossigen Holzkonstruktion, die Lasten von oben sukzessive durchzuleiten, und jetzt ist dann zwischendrin ein Geschoss oder sind unter einem Brandereignis gelegene Geschosse von Brand- und Wasserschaden betroffen, ja, dann muss man richtig massiv an die Konstruktion ran. Man muss Bauteile in irgendeiner Form ergänzen, austauschen, wie auch immer. Und das bedeutet, dass natürlich sämtliche Wohnungen, die davon betroffen sind, nicht mehr bewohnbar sind, dass da wirklich Rückbau auf Rohbau. Und ob das im Vergleich zu einer Massivkonstruktion, die so einen Brandschaden oder so einen Wasserschaden relativ gut übersteht und vielleicht einfach nur trockengelegt werden muss und man hat nur oberflächliche Schäden, aber man hat keinen kompletten Abriss oder einen Teilabriss des Gebäudes, weil einfach die tragende Konstruktion gehalten hat oder weiterhin hält im Vergleich zu einer teilweise abgebrannten oder durch Wasserschaden massiv geschwächten Holzkonstruktion. Da liegen Welten dazwischen. Also man muss sich das mal wirklich überlegen, was das für das Gesamtgebäude bedeutet und natürlich auch aus Sicht des Sachversicherers sich vielleicht mal Gedanken drüber machen, ob die Versicherungsprämien für so eine Konstruktion genauso niedrig in Anführungszeichen sein können wie die Versicherungsprämien für eine feuerbeständige Massivkonstruktion. Das sind halt alles die Punkte, die mir sozusagen durch den Kopf gegangen sind, bevor ich diesen LinkedIn-Post da abgesetzt habe. Und du merkst anhand von der Länge dieses Videos bzw. dieser Podcast-Folge, sowas kann man natürlich nur in Video- oder Podcast-Form einfach mal von sich geben und kann das Ganze eben nicht in ganzer epischer Länge in einem Post auf LinkedIn reinschreiben. Da reicht die Anzahl der Zeichen nicht, geschweige denn, dass irgendjemand das liest. Und deswegen waren, denke ich mal, einige von den Kommentaren, die da auf LinkedIn abgesetzt wurden unter meinem Post, die haben es verstanden. Und einige, die haben es einfach nicht verstanden, sondern waren dann halt einfach auf dieser grünen Welle unterwegs. Und der Holzbau ist der geilste Scheiß, den man jetzt momentan so treiben kann. Meiner Meinung nach, nein. Wehre ich mich dagegen, als Brandschutznachweisersteller so einen Brandschutznachweis für ein Gebäude zu erstellen? Nein, selbstverständlich nicht. Wehre ich mich als Prüfsachverständiger so einen Brandschutznachweis zu prüfen für so eine Holzkonstruktion oder eine Hybridkonstruktion? Nein, selbstverständlich nicht. Es ist meine Verpflichtung als Nachweisersteller und auch meine Verpflichtung als Prüfsachverständiger, wenn der Bauherr so eine Konstruktion haben möchte und er möchte das so bauen und er möchte das aktuelle Baurecht voll ausschöpfen, dann mache ich das selbstverständlich, weil der Wunsch des Bauherrn, wenn er denn die entsprechende Beratung bekommen hat und er ist über sämtliche Chancen und Risiken sauber aufgeklärt worden und er will es trotzdem machen, ja, selbstverständlich mache ich das. Aber der Bauherr muss halt vorher, wie ich es gerade schon gesagt habe, über sämtliche Chancen und Risiken aufgeklärt sein. Und selbstverständlich darf er dann so eine Konstruktion bauen. Ich bin der Letzte, der den Bauherrn in irgendeiner Form dazu zwingen will, in Massivkonstruktionen zu bauen. Er muss halt aufgeklärt sein. Und wenn er dann trotzdem in Holzkonstruktion bauen möchte, ja, selbstverständlich darf er das. Und da werde ich dann natürlich sowohl als Planer als auch als Prüfer meine volle Kompetenz mit einsetzen, damit er das Ganze richtig bauen kann, damit das Ganze eben brandschutztechnisch Hand und Fuß hat. Und ich bin der Letzte, der den Holzbau verteufelt. Aber man muss halt wissen, was man tut und welche Baustoffe für welches Gebäude geeignet sind. Und wenn man dann den Bauherrn aufgeklärt hat und er hat seine Entscheidungen getroffen, dann ist es sein gutes Recht, dann auch vom Planer und vom Prüfer Vollgas zu verlangen, um seinen Wunsch realisiert zu bekommen. Wenn dir das Ganze jetzt hier gefallen hat, was ich hier von mir gegeben habe, dann abonniere den Kanal, falls du das noch nicht getan hast und lass mir bitte auch einen Like dazu da zu diesem Video und gerne natürlich auch einen Kommentar auf YouTube, welche Erfahrungen du gemacht hast. Und selbstverständlich, wenn du der Meinung bist, ich habe da den ein oder anderen Aspekt vergessen, auch dann bitte unbedingt unten in die Kommentarfunktion mit reinschreiben. Ich bin der Letzte, der von sich behaupten kann, dass er erstens fehlerfrei ist und dass er allwissend ist, weil diejenigen, die das von sich behaupten, die haben sowieso nicht alle Tassen im Schrank. Also hilf mir gerne, mich aufzuschlauen, mich zu korrigieren, mich zu ergänzen, meine vermeintlichen oder vielleicht habe ich ja auch Scheuklappen in einer gewissen Art und Weise auf. Die sieht man ja nicht selbst. Also hilf mir gerne mit, meine Sichtweise zu ergänzen, zu korrigieren, zu erweitern. Ich freue mich sehr auf deine Kontaktaufnahme. Ja, und wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest, dann gehe auf www.tub-brandschutz.com. Trag dich dort ein für ein Erstgespräch, egal ob du die TUB Brandschutz GmbH für die Planung haben möchtest oder mich als Prüfsachverständigen für die Prüfung deines Nachweises. Bis dorthin, herzliche Grüße, dein Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz.
Vielen Dank, dass du auch dieses Mal mit dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Wenn du wissen willst, ob und wie wir den Brandschutz für dein Gebäude optimieren können, dann besuche jetzt www.tub-brandschutz.com und trag dich ein für ein kostenloses Erstgespräch. diesem 45-minütigen kostenlosen Beratungsgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Und zwar egal, ob du uns für die Planung des Brandschutzes für dein Gebäude brauchst oder ob du mich als Prüfsachverständigen für die Prüfung eines Brandschutznachweises haben willst. In unserem Gespräch lernst du die Chancen und Risiken für dein Projekt kennen und wir zeigen dir, wie du die Kontrolle über die Kosten für den Brandschutz und die Termine bekommst. Vergiss eine Sache bitte nicht. Je früher du uns in die Planung oder Prüfung des Brandschutzes für dein Gebäude einbindest, umso eher bekommst du über Folgendes die Gewissheit: einen maßgeschneiderten Brandschutz für dein Gebäude, die Einhaltung der Termine und die Einhaltung der Kosten. Also gehe jetzt auf www.tub-brandschutz.com und trag dich ein für ein kostenloses Erstgespräch.